Sie hören den Kurier.
Herr Bundeskanzler, mit welchem Gefühl gehen Sie jetzt in den Ibiza-U-Ausschuss?
Wie Sie wissen, war ich nicht in Ibiza und kann daher wenig Auskunft über dort Gesagtes bzw. potenzielle Vorwürfe gegen die Freiheitliche Partei geben. Aber was ich natürlich machen kann, ist, dass ich die Regierungsarbeit erkläre, dass ich eine Einschätzung dazu gebe, wie Regierungsarbeit abläuft und da auch auf Personalentscheidungen eingehe. Was mir in dem Zusammenhang wichtig ist, ist, dass nicht jede Personalentscheidung als etwas Verwerfliches dargestellt wird. Als Bundesregierung trifft man hunderte Personalentscheidungen.
Heute ist der Ibiza-Untersuchungsausschuss weitergegangen mit der wohl prominentesten Auskunftsperson. Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich den Fragen der Ausschussmitglieder gestellt. Und auch wenn Kurz anfangs noch entspannt war, sollte es später durchaus hitzig zugehen. Wir haben für euch den ganzen Tag mitverfolgt und analysieren den Auftritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz, dann mit unserem Innenpolitikredakteur Rudi Mitlöhner. Mein Name ist Elias Dott-Messnick und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Vor seinem Auftritt im Untersuchungsausschuss war Sebastian Kurz noch im Ministerrat und hat dort auch gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudi Anschober weitere Lockerungen präsentiert. Aufatmen im wahrsten Sinne des Wortes können demnach die Kellner. Ab 1. Juli fällt auch für sie die Maskenpflicht. Und auch der Salzstreuer kehrt auf die Tische zurück. Das wird vor allem unseren Tontechniker Dominik Kanzian freuen. Ab 1. Juli gibt es keine Mindestabstandsregel mehr bei der Sportausübung. Und damit ist unter anderem auch Basketball wieder erlaubt. Und ab September werden auch Events im Freien mit bis zu 10.000 und drinnen mit bis zu 5.000 Teilnehmern wieder erlaubt, sagt Minister Anschober.
Allerdings nur, und das ist immer wichtig, mit gekennzeichneten und zugewiesenen Sitzplätzen. Denn dort habe ich die Struktur, dort habe ich eine Klarheit, dort habe ich wenig Vermischung. Das heißt, dort ist das Risiko ein deutlich reduzierteres. Und bei all diesen Veranstaltungen haben wir eine zweite Grundvoraussetzung, nämlich das Erarbeiten und das Vorlegen eines Präventionskonzeptes.
Veranstaltungen brauchen also ein Präventionskonzept, damit der Abstand zwischen den Zusehern gewahrt bleibt. Das würde übrigens auch dem Untersuchungsausschuss gut tun. Denn dort haben sich heute Fotografen, Politiker und Journalisten auf eher engem Raum gedrängt. Klar, kommt ja nicht so oft vor, dass der Bundeskanzler als Auskunftsperson kommt. Bei mir im Studio ist jetzt Richard Grasl und wir werden jetzt gemeinsam den Auftritt von Sebastian Kurz im Untersuchungsausschuss noch einmal durchgehen. Und schon bei den Eingangsstatements, etwa von jenem von Stefanie Crisper von den Neos, war herauszuhören, dass man den Kanzler doch in die Mangel nehmen wollte.
Die Ladungsliste dieser Woche ist ein Sittenbild unserer Meinung nach für österreichische Machtpolitik. Heute und morgen kommen nicht einfach nur 6 Personen, sondern es kommt ein türkises Netzwerk. Es kommt der Kanzler und sein Ex-Finanzminister, der Kanzler und sein Regierungskoordinator, der Kanzler und seine Stellvertreterin, der Kanzler und sein Mentor und der Finanzminister und sein Generalsekretär.
Begonnen hat der Tag aber mit Peter Sidlo.
Und den ersten Fragen der Verfahrensrichterin. Sie hat gefragt, ob es irgendwelche Wahrnehmungen zur Bestellung von Peter Sidlo gibt. Sebastian Kurz hat daraufhin geantwortet, ich habe Sidlo zunächst wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Sidlo ist bei mir so richtig aufgeschlagen, als er bei den Casinos dann bestellt wurde. Ich weiß, wie Entscheidungen in den Casinos ablaufen und ich weiß, ich habe mich nie für Sidlo stark gemacht. Ein Satz, den Kurz im Laufe seiner 4-stündigen Vernehmung mehrfach wiederholt hat.
Thema waren auch die SMS von Kanzler Kurz. Neos-Mandatar Helmut Brandstätter hat wissen wollen, ob Kurz seine SMS offenlegen wird. Und Kurz sagt darauf, das kann er nicht, weil er regelmäßig seine SMS löscht oder vom Büro löschen lässt.
Und um diese Frage des Kalenders und des Handys des Bundeskanzlers hat sich dann auch minutenlang eine Kontroverse gesponnen. Auch der SPÖ-Mandatar Kai-Jan Greiner hat über Minuten ausgeführt, dass der Kalender übergeben werden muss. Private Termine könnten ja geschwärzt werden. Kurz hat jedoch immer wieder gesagt, sein Kalender sei Privatsache und sei nicht archiviert worden und würde auch nicht herausgegeben werden. Außerdem sei er bereits gelöscht.
Und dann ging es auch gleich um die Casinos und um die Postenbestellungen dort. Und Kurz hat auch gesagt, dass er in seiner Zeit als Außenminister sicher mit Casinos-Vorständen zu tun gehabt hat, aber dass er auch keine große Abstimmung sich erinnern kann und dass er dort keine Entscheidung treffen musste.
Dann ging es um die Frage des SMS-Verkehrs, denn Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache haben ja des Öfteren SMS ausgetauscht. Strache hat damals an den Finanzminister Lüger geschrieben, Sidlo wurde uns zugesagt, Das wurde vom NEOS-Mandatar Helmut Brandstätter auch im Untersuchungsausschuss vorgetragen. Kurz sagte darauf, ich kann ausschließen, dass ich mich je für Sido stark gemacht hätte. Strache hat mir manchmal mehrere SMS geschrieben, als ich lesen kann, sagte Kurz.
Und Brandstätter hat dann noch weiter aus dem SMS-Verkehr zitiert, in dem sich Strache gegenüber Dritten darüber ärgert, dass sich Kurz eben nicht an die Personalabsprachen der FPÖ halte oder nicht erinnern könne. Und Kurz kann diese Fragen, die er aber auch als Unterstellungen empfindet, nicht nachvollziehen und sagt, ich bin Bundeskanzler und nicht der Erziehungsberechtigte.
Um dieses Thema ging es dann eigentlich noch eine gute halbe Stunde, bevor man dann zu den Spenden an die ÖVP gekommen ist. Kajan Greiner von der SPÖ hat das Wort ergriffen und Kurz sagte darauf, er habe zum Beispiel mit dem Vater und Sohn des Fruchtsaftherstellers Rauch gesprochen. Mit anderen könne er es ausschließen, über Spenden gesprochen zu haben. Es gab auch keine persönlichen Gespräche mit Andreas Treichel, so wie die SPÖ das im Untersuchungsausschuss vermutet hatte. Zumindest in der Bundespartei nicht. Die ÖVP ist eine große Partei mit vielen Landesparteien und es gab auch eine Zeit vor Sebastian Kurz in der Partei. Also vielleicht hat es vorher Gespräche gegeben. Dann ein ganz aktuelles Thema. Der gestern verhaftete Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, der war ja bei Sebastian Kurz in einem Think Tank und hat auch an die ÖVP gespendet und das hat Kurz auch bestätigt. Ja, sagt Kurz, es gab aber auch Spenden von Braun an die NEOS.
Und es gab noch weitere Großspender, unter anderem auch Heidi Horten. Und Heidi Horten will Kurz auch einmal im Jahr ungefähr gesehen haben. Und Kurz sagt auch, da werde ich mich sicher für die Spende an die Volkspartei bedankt haben.
Kajan Greiner von der SPÖ hat dann weitergemacht und hat Kurz gefragt, kann es sein, dass eine erste Bank oder eine Raiffeisenbank mit Regierungsmitgliedern redet und dann vielleicht ein Papier übergibt mit Wünschen darauf? Und da sagt Kurz, ja, das ist das Normalste der Welt. Und Kurz hat dann auch gesagt, dass er sich von Greiner unfair behandelt fühlt. Doch er lässt es zu, wie er sagt, und wörtlich, ich lasse mich gerne unfair behandeln. So Kurz zu Kajan Greiner.
Wenig später ist Kurz dann aber richtig verärgert gewesen, denn der FPÖ-Abgeordnete Hafenecker hat gefragt, ob auch Steiner geladen werden soll. Gemeint ist da ein Mitarbeiter von Kanzler Kurz. Und Kurz sagt darauf, sie können laden, wen sie wollen. Und dann wird es noch ein bisschen heftiger. Hafenecker unterstellt, Kurz habe nichts mitbekommen von der Ibiza-Affäre, worauf Kurz sagt, mir platzt jetzt gleich der Kragen. Er war bei Ibiza nicht dabei.
Alle anderen SMS zwischen Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache würde Kurz vorlegen, allerdings nur in einer geheimen Sitzung, sagte Kurz, denn hier ging es also auch um Amtsgeheimnisse und nicht in einer öffentlichen Sitzung, bei der ja auch Journalisten anwesend sein können. Die Sitzung wurde daraufhin unterbrochen. Sebastian Kurz hat dann auch kurz den Raum verlassen, hat sich noch einmal abgestimmt und ist dann zurückgekommen und hat gesagt, er löscht seine SMS aus Sicherheitsgründen regelmäßig und er werde diese SMS auch und seinen Terminkalender jedenfalls nicht dem Untersuchungsausschuss vorlegen, also auch nicht in geheimer Sitzung.
Und es geht dann nochmal um die Spender und da sagt Kurz auch, wir lassen alle Großspender unterschreiben, dass sie keine Gegenleistungen erwarten dürfen. Und mehr noch, wenn sich jemand eine Gegenleistung erwarten würde, würde ich ihn aus der Tür werfen.
Um diese Themen dreht sich dann eine gute weitere Stunde lang, bevor es dann um die Stunden des Ibiza-Videos geht, um Thal Silberstein und die berühmte Sechserrunde. Wann haben Sie vom Ibiza-Video erfahren, will der FPÖ-Abgeordnete Hafenecker wissen, kurz sagt darauf wenige Tage bevor es veröffentlicht wurde. Soweit ich mich erinnern kann, ist es, dass ich eine Andeutung bekommen habe mit FPÖ-Russland-Bezug, auch in der Koalition, habe ich davon aber nichts bemerkt, so kurz. Wenige Tage vor der Veröffentlichung meinte Vizekanzler Strache, er wolle mit Kurz sprechen. Es geht um die Tage zwischen dem 16. Mai und dem 17. Mai. Das war jener Tag, an dem das Video veröffentlicht worden ist. Kurz fragte damals via SMS Strache, ob Silberstein damit zu tun habe. Wie viele solche Sechserrunden habe es bei Kurz dann auch zu Hause gegeben? Gefühlt alle paar Wochen, sagt Kurz, immer wieder an anderen Orten, im Bundeskanzleramt, manchmal auch bei ihm zu Hause. Und dann ging es sogar um die Frage der Sitzordnung. Da sagte Kurz, der Personenkreis war immer derselbe. Manchmal sind Personen aber auch hinzugezogen worden, so kurz über jene privaten Meetings oder Meetings im privaten Rahmen mit der Regierungsspitze, also mit Heinz-Christian Strache, den Regierungskoordinatoren und den Klubobmännern.
Ja, und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, in dem Ibiza-Untersuchungsausschuss ging es heute relativ wenig um Ibiza selbst und auch Kurz hat dann in der abschließenden Pressekonferenz nochmal Stellung genommen und hat gesagt, er hat versucht zu erklären, wie Entscheidungen gefällt werden und hat ausgeführt, dass es hunderte Personalentscheidungen zu treffen gab. Und er wiederholt auch, dass in den vergangenen 6 Monaten mit den Grünen über 100 Personalentscheidungen getroffen worden sind. Zu Ibiza habe er allerdings nur wenig beizutragen gehabt.
Alles in allem zusammengefasst, viel Lärm um nichts. Es hat große Aufregung vor diesem Kurzauftritt gegeben. Viel Neues herausgekommen ist nicht und auch die große Bombe oder Smoking Gun, wie man auch gerne sagt, also den rauchenden Colt, bei dem man Kurz dann politisch oder auch strafrechtlich hätte vorwerfen können, dass es hier zu Verfehlungen im Rahmen der türkis-blauen Regierung gegeben hat. Die wurden in diesem Untersuchungsausschuss heute zumindest nicht erwähnt.
Genau so ist es. Lieber Richard, vielen Dank.
Gerne.
Ja, und was nehmen wir jetzt vom heutigen Tag mit? Gab es irgendwelche Neuigkeiten, die da im Untersuchungsausschuss besprochen wurden? Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Rudi Mitlöhner, er ist stellvertretender Ressortleiter der Innenpolitik. Hallo Rudi.
Hallo.
Bei der Befragung von Bundeskanzler Kurz heute im Untersuchungsausschuss ist es ja weniger um Ibiza gegangen, sondern vielmehr um die ÖVP selbst. Was hat sich die Opposition davon erhofft?
Naja, die Opposition hatte von Anfang an darauf gedrängt, dass das Ganze eben nicht nur auf Ibiza sich bezieht, sondern dass sozusagen die Käuflichkeit, die unterstellte Käuflichkeit sozusagen der politischen Elite sozusagen ein Thema wird. Deswegen ist es ja auch ein Ibiza- und Casinos-Ausschuss. Und vom heutigen Tag speziell hat man sich natürlich erhofft, herauszufinden, inwieweit die ganze Sache eben nicht nur eine FPÖ, sondern eben auch eine ÖVP-Geschichte und ein ÖVP, wie Sie meinen, Skandal sein könnte.
Mhm. Viele Fragen haben sich ja dann auch um die Spenden an die ÖVP gedreht, aber gab es hier irgendwelche neuen Infos?
Nein, es gab eigentlich keine neuen Infos. Das Ganze ist ein Geplänkel, was sich den ganzen Tag jetzt schon hinzieht. Für Leute, die sich das vom Berufswegen anschauen, ganz interessant und für sonstige Freaks. Aber es bringt, glaube ich, null Erkenntnis. Dass es diese Spenden gegeben hat, weiß man. Das wird ja auch nicht bestritten. Das ist mittlerweile auch neu geregelt. Da kann man endlos diskutieren. Aber ich glaube, es ist jetzt niemand schlauer oder klüger.
Das interessante Detail ja da ist, dass die ÖVP-Spendern immer eine Erklärung unterschreiben hat lassen, dass sie sich von ihrer Spende nichts erwarten dürften, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz heute gesagt. Da fragt man sich halt dann schon, warum haben die Leute dann auch gespendet?
Die Frage kann man stellen. Es ist auch gefragt worden. In einem Fall hat Kurz geantwortet, wahrscheinlich haben sie die Politik der ÖVP gut gefunden. Und ich denke, so ist es. Und so ist es auch bei Firmen oder Personen, die anderen Parteien spenden. Sie wollen diese politische Richtung, die Geisteshaltung, die politischen Ziele unterstützen. So what?
Mhm. Gab es eigentlich ein Thema, zu dem der Kanzler nicht antworten wollte, über das Thema, das er ja nicht reden wollte?
Es gibt wahrscheinlich manches, zu dem man nicht reden will oder wollte, aber es ist jedenfalls nicht gelungen, bis jetzt, soweit ich das gesehen habe, ihn irgendwie vorzuführen, auf gut wienerisch aufzuplatteln. Das Ganze ist ein Ping-Pong und Kurz hat ohne dies wie erwartet sich da sehr souverän geschlagen bis jetzt.
Ein großes Thema waren natürlich auch die Postenbesetzungen, etwa die Bestellung von Peter Siedl zum Finanzvorstand der Casinos und auch die Bestellung von Thomas Schmidt zum Alleinvorstand der Staatsholding ÖBAG. Da gibt es den Vorwurf der NEOS, dass das miteinander verschränkt, also abgedealt gewesen sein soll. Aber hat der Kanzler das in irgendeiner Form bestätigt?
Das wird sich nicht beweisen lassen, solange es politische Postenbesetzungen gibt. Und die gibt es, solange es Unternehmen gibt, wo der Staat einen Einfluss hat als Teileigentümer. Solange wird das immer ein Graubereich bleiben. Und dann kann man natürlich diskutieren, wie das passiert und wer sich was erwartet oder was. Aber die einzige Möglichkeit, das Ganze aus der Welt zu schaffen, wäre, dass der Staat sozusagen keine Beteiligungen hat. Dann hat auch keine Posten zu vergeben.
Der große Knackpunkt ist ja hier auch, inwiefern die genannten Personen auch befähigt sind, solche Unternehmen auch zu führen, welche Eigenschaften man da mitbringen muss. Ist da irgendwas Neues dazu rausgekommen?
Da ist, glaube ich, nichts dazu rausgekommen. Bekanntlich wurde Peter Siedler die Fähigkeit abgesprochen. Mhm. Vermute aber, wenn man sich die Postenbesetzungen anschaut im Bereich der Verstaatlichten, auch seit den 70er Jahren wird man drauf kommen, dass viele Leute objektiv sozusagen das Rennen nicht gemacht hätten.
Das heißt, Kurz hat hier eben auch repliziert darauf, dass das auch in den vergangenen Jahren auch unter Rot-Schwarz zum Beispiel ja so gehandhabt wurde. Vielleicht einen interessanten Einblick haben wir noch bekommen in die Arbeit der türkis-blauen Koalition. Stichwort die SMS von Strache. Da hat auch Kurz darauf geantwortet, dass er wirklich ganz viele SMS bekommen hat von Strache. Offensichtlich war das das Kommunikationsmittel der Wahl. Aber hat man da ein bisschen herauslesen können oder heraushören können, wie die Kommunikation zwischen den zwei Parteien so funktioniert hat?
Naja, entgegen dem Anschein, dass das die reine Harmonie war, hat sich vielleicht jetzt deutlicher gezeigt, was man ohne dies aber wahrscheinlich vermuten konnte und musste, dass es intern nicht immer ganz so harmonisch war und dass natürlich die FPÖ als der kleinere Partner immer auch ein bisschen Angst hatte und Sorge hatte, unter die Räder zu kommen, immer pochte auf Abmachungen und Versprechungen und so weiter und so fort.
Und das hat sich nachwirkend auch so herausgestellt oder nicht?
Das, was man gesehen hat von diesen Mailwechseln, dürfte das so gewesen sein. Und Kurz hat ja auch ein bisschen salopp heute gesagt, der Strache hat ihm so viele SMS geschickt, dass er die gar nicht alle lesen konnte oder wollte. Das mag eine Zuspitzung sein, aber das kann schon sein, dass die FPÖ da immer wieder sozusagen ein bisschen aufgezeigt hat und gesagt hat, hallo, uns gibt's auch noch und wir wollten doch dies und jenes. Das kann man sich schon vorstellen.
Lieber Rudi, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Bei den Wienern ist das Thema Nummer 1 allerdings nicht der Untersuchungsausschuss, sondern die Gastrogutscheine. Zur Erinnerung, Mehrpersonenhaushalte bekommen von der Stadt einen Gutschein im Wert von 50 Euro, Einzelpersonen bekommen 25 Euro. Mit diesen Gutscheinen kann man dann bei teilnehmenden Wirten zahlen. Aber es gibt auch schwarze Schafe, die die Briefkästen aufbrechen und die Gutscheine stehlen. Dazu passt unser Tweet des Tages. Martin Hartberger-Neckam fragt: War es wirklich schlau von Bürgermeister Michael Ludwig zu kommunizieren, wann die Gastro-Gutscheine in den Briefkästen liegen? Erste Gutscheine sollen jetzt auch auf Willhaben aufgetaucht sein. Die Stadt will gestohlene Gutscheine jetzt sperren. Ja, und wer nicht so wie wir im dunklen Podcaststudio sitzen muss oder im Untersuchungsausschuss, der kann sich die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Denn es wird endlich Sommer. Zumindest halbwegs. Die Temperaturen sind auf jeden Fall so, dass Eisessen nicht als Extremsport gilt. Da trifft es sich gut, dass heute das Eis des Jahres präsentiert worden ist. Weiß mit schwarzen Punkten ist es und sehr süß. Das Mohneis. Das wurde heute im Eissalon Alberti in der Praterstraße in Wien präsentiert. Überhaupt werden jedes Jahr neue Sorten wie etwa Rosmarin-Ziegenkäse oder Apfelstrudel vegan von den Eissalons angeboten. Allerdings, die Österreicher sind beim Geschmack dann doch konservativ. Die meistverkauftesten Sorten lauten nach wie vor Erdbeer, Vanille, Schokolade und Stracciatella. Mein Favorite ist und bleibt aber Haselnuss, Zitron. Geschmäcker, sie sind halt verschieden. Das war der Daily Podcast für heute. Einen schönen Abend noch. Ton und Schnitt auch heute wieder von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Wenn ihr uns schreiben wollt, unter daily@kurier.at sind wir für euch erreichbar. Bis morgen, passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out. Yo man, let's get out of here. Word to your mother. Ice, ice, baby,